SRF 3.
Zurück auf Feld 1. Das Gericht muss den Fall der ermordeten Sozialtherapeutin Adeline in Genf neu aufrollen. Noch auf dem Rollfeld. Die Fluggesellschaft Alitalia verliert jeden Tag viel Geld. Auswege und Ideen fehlen. Kein Baustopp entlang des Zugersees. Eine Beschwerde gegen den SBB-Ausbau hat vor Bundesverwaltungsgericht keine Chance. Und das Wetter heute und morgen ist es im Norden wechselhaft. Mit einigen Schneeflocken im Süden ist es mit Nordföhn teilweise sonnig. Info 3, heute mit Karin Britsch. Der abgebrochene Prozess im Fall Adeline in Genf beginnt nochmals von vorn. Angeklagt ist ein verurteilter Vergewaltiger. Er hat gestanden, während eines Freigangs habe er seine Sozialtherapeutin mit einem Messer umgebracht. Der Prozess wurde im letzten Oktober abgebrochen, weil die Richter ein neues, drittes psychiatrisches Gutachten forderten. Nächster Schritt, die Richter werden abgezogen wegen Befangenheit. Frage jetzt an unsere Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi. Was gab den Ausschlag, dass der Fall nun mit neuen Richtern geführt werden muss?
Den Richtern wird vorgeworfen, dass sie ein drittes Gutachten forderten, weil sie nicht zu hören bekamen, was sie hören wollten und eben befangen waren. Es geht bei diesem Prozess um die Frage, ob der Angeklagte lebenslänglich verwahrt wird oder nicht. Und dabei spielen die psychiatrischen Gutachten eine zentrale Rolle. Es braucht zwei unabhängige Gutachten und die beiden französischen Psychiater formulierten sehr vorsichtig, ob der Angeklagte untherapierbar sei oder nicht. Sie sagten zwar, dass es kurz- und mittelfristig keine Aussichten auf eine Therapie geben werde. Gleichzeitig bezeichneten sie es als wissenschaftlich unseriös zu sagen, es könne nie eine Therapie gefunden werden. Und das Gutachten war umstritten, weil gewisse Fakten nicht vorkamen. Die Richter stellten auch die Vorgehensweise in Frage, dass die beiden ein einziges Mal mit dem Angeklagten sprechen konnten und deshalb erachteten sie das Gutachten als ungenügend. Man muss aber sagen, dass die beiden Franzosen renommierte und erfahrene Psychiater sind, die als Spezialisten gelten, wenn es um Gutachten von Sexualmördern oder Serienmördern geht.
In diesem Fall ist ja einiges schiefgelaufen von Anfang an, muss man sagen. Salopp gesagt, was ist da eigentlich los?
Der Fall hat nicht nur eine juristische Komponente, sondern auch eine politische. Der Staat hat versagt, ein weiteres Mal. Die Richter werden in Frage gestellt. So etwas hat es in Genf noch nie gegeben. Bereits zugegeben hat die Genfer Regierung zahlreiche Fehler im Strafvollzug, zum Beispiel eben auch bei der Risikoeinschätzung des Angeklagten. Ein vorverurteilter Sexualstraftäter hätte nie von einer Sozialtherapeutin begleitet frei herumlaufen dürfen und dabei noch ein Messer kaufen können. Therapie und Strafvollzug liegen seither vollumfänglich in der Hand der Sicherheitsdirektion. Nach wie vor nicht geklärt sind die Verantwortlichkeiten. Der abschließende Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission steht noch aus.
Wie geht's denn nun jetzt vor Gericht weiter?
Das kann nun wieder Monate dauern, bis der Prozess neu angesetzt wird, denn neue Richter müssen sich einlesen. Die ganzen Akten umfassen 18 Bundesordner. Besonders belastend ist es natürlich für die Angehörigen, allen voran für die Eltern, die hofften, mit diesem Prozess endlich ein Kapitel abschließen zu können.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen von Barbara Golpi. Weg mit dem Ganzkörperschleier. Das ist die Devise in Marokko derzeit. Mehr zu diesem ungewöhnlichen Weg gibt's hier gleich. Zuerst aber zu Mario Sturni und zu den Nachrichten. Letztes Jahr gab es so viele reuige Steuersünder in den Kantonen wie noch nie.
Das zeigen die Zahlen der Selbstanzeigen in vielen Kantonen, etwa in Basel, Zürich, Genf, dem Tessin oder Luzern. So erwarten etwa die Steuerämter beider Basel und jene der Zentralschweiz nachträgliche Steuereinnahmen von fast 30 Millionen Franken. Die meisten Selbstanzeigen gab es laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur SDA wegen nicht deklarierter Nebenbeschäftigungen, aber auch wegen Renten oder Liegenschaften im Ausland, die nicht angegeben wurden. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde von Einwohnern des Kantons Zug gegen den Ausbau einer Bahnlinie der SBB abgelehnt. Konkret geht es um die Bahnlinie entlang des östlichen Ufers des Zugersees, welche Zug und Ad Goldau verbindet, die auf dem Gebiet der Gemeinde Walchwil auf Doppelspur ausgebaut werden soll. Anwohner legten gegen den Ausbau Beschwerde ein, da ihrer Ansicht nach andere Varianten zu wenig geprüft wurden. Die unterlegenen Anwohner können ihre Beschwerde jetzt noch ans Bundesgericht weiterziehen. In der Schweiz hat das Sturmtief Egon teilweise den Verkehr lahmgelegt. So musste die SBB wegen der Unwetter einige Strecken schließen, etwa bei Montreux am Genfersee und bei Weisbad am Bodensee. Eingestellt wurde auch der Fährverkehr auf dem Bodensee zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. In Kriens im Kanton Luzern fiel aufgrund der Windböen eine Luftseilbahn aus und am Gotthardtunnel behinderte Schneefall den Verkehr in beiden Richtungen. Im US-Parlamentsfernsehen C-SPAN ist es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen. Anstelle des üblichen Programms sahen die Zuschauer in einer Online-Übertragung zeitweise das russische Staatsfernsehen Russia Today. Für etwa 10 Minuten wurde das Programm unterbrochen, als eine Abgeordnete im Repräsentantenhaus über die US-Börsenaufsicht sprach. Laut einer Mitteilung des Parlamentssenders ist das Problem wahrscheinlich auf einen internen Softwarefehler zurückzuführen. C-SPAN gehe nicht von einem Hackerangriff aus. Im Gebiet Aad im Kanton Schwyz haben vor rund 40 Minuten die Sirenen geheult. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, handelt es sich um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.427 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 0,731 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,076. Das Wetter. Heute und morgen ist es wechselnd bewölkt und gelegentlich fällt Schnee. An den Alpen gibt es teilweise anhaltenden Schneefall. Die Temperatur erreicht maximal 0 Grad. Im Süden weht zeitweise Nordföhn bei 8 Grad, in den nördlichen Tälern gibt es ebenfalls etwas Schnee.
Info 3 Mittag.
Jahrzehntelang war sie das stolze Symbol Italiens, die Fluggesellschaft Alitalia. Im Auftritt elegant, wurde die Airline in der letzten Zeit aber immer mehr zur Geldvernichtungsmaschine. Schon mehrfach brauchte sie frisches Geld und nun droht ihr erneut der Kollaps. Aus Rom, Franco Battel.
Das Problem Alitalia wird jeden Tag größer. Um ganz genau zu sein, um mindestens 1 Million Euro größer. Denn das ist der Verlust, den die Airline tagtäglich einfliegt. Ein Blick in die sich leerende Kasse zeigt, noch für rund 3 Monate reicht das Geld. Doch nicht nur der Sprit geht aus. Alitalia fehlt es vor allem an Ideen, wie Verwaltungsratspräsident Luca Cordero di Montezemolo unumwunden zugibt.
Il vero problema dell'Alitalia è il modello di business, e cioè oggi l'Alitalia si trova.
Unser wahres Problem ist unser Businessmodell. Wir sind weder ein Billigflieger noch eine Qualitätsairline, sagt der Manager. Das Gleiche, aber weit weniger diplomatisch, sagt auch Italiens Wirtschaftsminister Carlo Calenda. Alitalia sei seit Jahren schlecht geführt worden. Tatsächlich schiebt die Fluggesellschaft ihre Probleme seit langem vor sich her und verbrennt Kapital, das einmal der Staat und dann wieder private Investoren zur Verfügung stellten. Derzeit schüttet der Hauptaktionär Etihad, die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Geld bzw. Kerosin in das Fass ohne Boden. Nun munkelt man, Etihad könnte abspringen. Hinter dem fehlenden Businessmodell stecken handfeste Probleme. So haben etwa die Hochgeschwindigkeitszüge, die Frecce Rosse, viele italienische Kurzstrecken völlig unrentabel gemacht. Und für die lukrativen Langstrecken fehlen Alitalia die Flugzeuge, wobei allerdings auch im Transatlantikgeschäft die Konkurrenz hart wäre. Zudem kämpft Alitalia seit Jahren mit Gewerkschaften, die jeden Stellenabbau mit kostspieligen, rufschädigenden Streiks bekämpfen. 12.000 Angestellte hat Alitalia. Viel zu viele, sagen Experten. Aber eben, ohne Businessmodell ist auch das reine Spekulation.
Info 3 Mittag.
Es ist eine etwas eigenartige Geschichte, die seit ein paar Tagen kursiert. Marokko soll den Ganzkörperschleier, den Niqab, verboten haben. Grund dafür ist die Angst vor Attentätern, die sich hinter dem Gewand verstecken oder so Waffen transportieren könnten. Offiziell ist die Meldung nicht bestätigt und auch das Königshaus hat sich dazu noch nicht geäußert. Frage deshalb an Maghreb-Kenner Beat Staufer, gilt nun das Verbot oder gilt es nicht?
Das Verbot gilt, aber nur in ausgewählten Regionen, zum Beispiel im Großraum von Casablanca. Es liegt ein Zirkular vor vom Innenministerium, das Verkäufer, das Händler von Ganzkörperschleiern anweist, diese nicht mehr zu verkaufen und die Bestände zu entfernen.
Das heißt aber, es gilt kein Trageverbot.
Das ist richtig. Frauen in Marokko können weiterhin einen Niqab, einen Ganzkörperschleier tragen. Ich denke, es handelt sich um eine Art indirektes Verbot. Der Staat sendet ein Signal aus, dass das Tragen von Ganzkörperschleiern unerwünscht ist. Wenn eine Frau sich selber einen solchen Schleier schneidert, dann kann sie das weiterhin tragen, aber es gibt wahrscheinlich eine gewisse soziale Ächtung und eine gewisse Kontrolle, das eben nicht zu tun.
Nun informiert ja das Königshaus, die Behörden, die informieren sehr defensiv. Weshalb?
Das Thema ist außerordentlich heikel. Ein islamisches Land, das den Ganzkörperschleier verbietet, der von vielen Leuten eben als islamisches Zeichen angeschaut wird, das ist eine schwierige Sache. Der König hat auch innenpolitische Gegner, die Salafisten, aber auch andere konservative Kreise. Und man muss auch sagen, Saudi-Arabien dürfte an diesem Entscheid ebenfalls keine Freude haben.
Nun ist der Niqab in Marokko ja nicht gerade sehr stark verbreitet. Weshalb ergreift das Königshaus nun trotzdem diese Maßnahme?
Das Problem liegt darin, dass Marokko wie viele anderen arabischen Länder auch mit dem Problem des Dschihadismus konfrontiert ist. Es sind etwa 1500 junge Marokkaner in den Dschihad gezogen, nach Syrien, nach Libyen, in andere Länder. Das ist ein großes Problem für Marokko und die Behörden wollen jetzt offenbar auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen ergreifen, um gegen eine Radikalisierung von Anfang an vorzugehen. Und man betrachtet offenbar den Niqab als ganz klares Zeichen einer salafistischen Gesinnung.
Und wie kommt dieses indirekte Verbot des Gesichtsschleiers nun in Marokko selber an? Was sagen die Musliminnen dazu?
Was die breite Bevölkerung davon denkt, das ist bis jetzt nicht bekannt. Es gibt einzelne Reaktionen, zum Beispiel von einer ehemaligen Ministerin, die das indirekte Verbot begrüßt hat. Andererseits gibt es einen berühmten salafistischen Prediger, der gewarnt hat davor, den Niqab wirklich zu verbieten. Ich denke, in Marokko sind die Meinungen geteilt. Die säkular denkenden Menschen in Marokko, die begrüßen aber ein solches indirektes Verbot auf jeden Fall.
Sagt der Maghreb-Kenner Beat Staufer. Info 3, die kompakte Sendung mit Nachrichten und Einordnungen. Im Studio heute Daniel Hubacher und Karin Pritsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.